Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Köln auf der Digitalmesse DMEXO und ich habe hier die außerordentliche Ehre, einen der Online-Marketing-Pioniere schlechthin vor mir zu haben, Björn Ognebeni, der sich, seit es das Internet gibt, mit Internet-Marketing beschäftigt.
Björn, danke, dass du die Zeit nimmst.
Ja, sehr gern. Ich war auch schon auf der OMD. Wer jetzt weiß, was das bedeutet.
Da waren wir wohl beide. Genau. Und hab dem Hubert Dörr dazugehört, wie er seine Vision da erläutert hat. Das war spannend. Jetzt sind wir beide begeistert von einer neuen Entwicklung, wo mein Eindruck so ein bisschen ist, sag mal deinen, dass es so ein bisschen an die 90er erinnert mit diesem Internet. Und jetzt haben wir diese KI und irgendwie ist wieder so sowas, wo sich einiges möglicherweise ändert. Wie schätzt du das erstmal generell ein?
Ja, das große Problem ist ja, das ist jetzt wieder ein Hype. Und wie das Internet Ende der 90er, ne, war das auch ein Hype. Und dann war es irgendwann durch. Und dann waren sich alle sicher, dass das nichts mehr wird. Und dann ging es eigentlich erst los. Und klar, ich glaube, sowas Ähnliches.
Wegen dorthin, hart wird, das ist überhaupt
kein, ne, also jetzt langsam fällt den Leuten auf, dass sie viel zu viel Geld für was ausgeben und es kommt da nicht so richtig bei raus. Weil sie es häufig auch falsch einsetzen, ne? Dieser totale Fokus auf LLM und Gen AI und sowas ist sicherlich auch nicht der richtige. Also, ne, gibt's sicherlich ganz viele. Naja, also ich beschäftige mich ja eigentlich schon seit ein paar Jahren vor allem mit Digitaltrends in China und was wir davon lernen können. Also nicht so sehr mit der Frage, wie kann ich nach China was verkaufen, sondern die andere Richtung. Also was passiert da und was kann man davon lernen? Und ich habe schon relativ lang in meinen ganzen Charts und Vorträgen Sachen drin, wo es darum geht, wie man mit AI richtig Geschäft machen kann. Und wenn man das zeigt, dann sind heute alle total beeindruckt. Und dann stelle ich häufig die Frage, von wann stammt dieser Case wohl? Jetzt frage ich dich mal, was schätzt du von wann, also jetzt Jahreszahl ungefähr, die Sachen, die ich da so zeige, sind dann zum Beispiel wie die größte chinesische Versicherung für E-Health so Automaten hat, wo man sich AI-mäßig durchchecken lassen kann oder die mit AI Schadensregulierung im PKW-Bereich machen und sowas. Was schätzt du, aus welchem Jahr das stammt?
Die Anwendung, also Machine Learning, wird schon eine ganze Weile eingesetzt und Autos können auch schon eine ganze Weile mehr oder weniger selbst fahren. Also es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen, die schon sehr lange in
die stammen nämlich alle so 2017, 18 ja, oder so aus der Zeit. Ne?
Fing das alles an.
Aber es macht heute immer noch keiner hier.
Ja.
Und weil eben Machine Learning und so ist ja viel zu langweilig. Da ist ja kein Hype drin, da ist ja nur, ne? Und das ist halt sozusagen Old AI. Und damit wird eigentlich gutes Geld verdient in China, weil damit richtig Geschäft gemacht wird. Und Gen AI, da geht halt wahnsinnig viel Geld rein. Aber es gab ja von McKinsey auch im Juni diese Studie, wo die von dem Gen-AI-Paradox gesprochen haben, wo irgendwie 80% der Firmen gesagt haben, sie nutzen Gen-AI und 80% haben auch gesagt, sie haben aber keinen wirtschaftlichen Nutzen bisher gefunden. Ja, weil wir halt häufig dann die Sachen in so Proof of Concepts und sowas stecken bleiben lassen und dann kommt nicht wirklich was bei raus. Und das ist halt ein großes Problem. Und wenn wir halt heute Gen AI nutzen, weil alle über Gen AI sprechen, dann landen wir, glaube ich, vermutlich vor allem bei diesen POCs, anstatt von wirklichen Business-Anwendungen.
So eine Möglichkeit, die Gen AI bietet, ist ja, dass sie Wissen schneller weiterentwickeln kann. Also dass Menschen diese Gen AI einsetzen, um sich selbst aufzuschlauen und dann wieder andere Menschen aufzuschlauen. Also die Produktion, ja, ja, Wissen, würde ich mal sagen, hat sich auf diese Art und Weise auf jeden Fall
verstanden. Total. Auch die, also für sich selber kann man das auch extrem produktiv einsetzen, ne? Also mache ich zum Beispiel permanent, dass ich irgendwie Texte schreibe, da reinpacke, Feedbacke und all solche Sachen, das kann man alles super machen, aber wenn wir jetzt irgendwie was auf Business-Ebene skalieren wollen, ne, dann geht das meistens nicht so richtig gut, wenn ich nicht die Prozesse dahinter neu denke.
Ja.
Und was wir halt häufig machen, ist, wir konzentrieren uns darauf, das, was wir schon immer machen, jetzt ein bisschen effizienter zu machen. Weil wir zum Beispiel einen kleinen Painpoint irgendwie versuchen, mit GenAI wegzukriegen. Aber dahinter bleibt der Prozess, wie er ist. Und dann...
Nenn mal ein konkretes Beispiel aus dem Marketing. Und das ist ja der Bereich, mit dem ich mich sehr stark beschäftige. Oder wir als Marketingbörse, unsere Zielgruppe sind CMOs. Und in deren Bereich sind die im Moment alle am Überlegen. Sie merken, okay, wenn ich bestimmte Dinge, die im Moment als KI gelabelt werden, in der Realität eben Recom Engines sind, die wir schon seit 10 Jahren im Einsatz, nein, nicht ganz, aber im Einsatz haben, das müssen wir, da müssen wir nicht über Definitionen streiten, sondern Dinge, was sagen, was sind im Moment Anwendungen im KI, wo, also Anwendungen im Marketing, wo KI, wo funktioniert.
Ja, erstmal, was wir ja vor allem da machen, ist wieder Effizienz, ne? Content-Produktion jetzt effizienter machen. Ja, alles rauf und runter. Ich kann die ganzen Leute irgendwie einsparen und so weiter, ne?
Ja.
Aber da sind wir wieder beim Geld sparen. Und ob das jetzt so gut funktioniert, muss jeder selber sehen, weil am Ende kommen vielleicht Sachen raus, die auch so aussehen, als wenn sie mit Gen AI erzeugt wurden und einfach nur billig sein sollten. Viel spannender ist ja die Frage, was kann ich denn mit Gen AI machen, was ich vorher nicht machen konnte? Vielleicht kann ich Dialoge mit Kunden skalieren, ne? Vielleicht kann ich die Ad-Kampagnen nicht mehr in, weiß ich nicht, bestimmten Zeitabständen so optimieren, dass sie irgendwie toll sind, sondern permanent, ne? Weil ich eben ständig mit diesem Tool arbeite. Ne, das sind alles so Sachen, wo es eben darum geht, Dinge wirklich grundsätzlich neu zu denken, anstelle irgendwie die so zu nutzen, wie wir sie immer genutzt haben. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel, hat jetzt mit Online-Marketing nichts zu tun, aber das kann man, glaube ich, ganz gut transferieren. Das nutze ich immer in Vorträgen. Als die industrielle Revolution gestartet ist, haben wir das ja alles mit Dampfmaschinen gemacht. Und dann hat man Fabriken gebaut, in der stand in der Mitte eine große Dampfmaschine, riesengroß, stinkig, laut. Und da wurde Kraft erzeugt und die Kraft wurde über Bänder in die Fabrik verteilt. Aber das Layout war Fabrik, groß, eine Halle, in der Mitte eine Maschine und dann irgendwie zu den Arbeitsplätzen. Als dann elektrische Maschinen kamen, hat man diese Dampfmaschine mit einer elektrischen Maschine ersetzt, aber sonst alles so gelassen. Und hat festgestellt, das bringt gar nichts. Also ein bisschen was ist leiser und so, aber wirklich richtig was gebracht hat's nichts. Erst als man gemerkt hat, ich brauche ja nicht mehr eine große Maschine, sondern ich kann ja zum Beispiel viele kleine Maschinen bauen, ich kann ja vielleicht ein Fließband bauen und so weiter. Erst dann hat das richtig was gebracht und plötzlich war alles komplett anders. Aber dazu musste man die ganzen Dampfmaschinenprozesse neu denken für elektrische Maschinen. Und das ist das, womit wir uns halt bisher noch extrem schwer tun. Wir sind auch im Online-Marketing, aber auch in vielen anderen Bereichen sehr stark noch mit Dampfmaschinenprozessen unterwegs.
Ja, aber was ist jetzt das Neue? Also was ist jetzt die einzelnen kleinen Maschinen? Oder also jetzt zum Beispiel würde ich es mal übertragen auf Omnichannel-Personalisierung, das heißt, oder Hyperpersonalisierung. Das heißt, ich kann jetzt Botschaften extrem individualisieren und kann sagen, diesem Kunden komme ich mit dieser Sprache, mit dieser Tonalität, mit diesen Bildmotiven, mit diesen Farben, mit diesen Gesichtern zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort und so weiter und so weiter. Und kann
aber vielleicht runtergebrochen auf die einzelne Person.
Runtergebrochen auf die einzelne
Person. Und vielleicht als Dialog der Person und nicht mehr als etwas, was rausgesendet wird.
Genau. Und dass es eben bidirektional ist und nicht mehr wie Werbung bisher, nämlich ich baller dich voll, sondern du kannst in irgendeiner Weise auch Feedback geben. Hast du das nicht auch in grün oder in rot oder jetzt nicht oder später gerne oder ich finde es danke für den Hinweis, aber nein und so weiter und das wiederum in Echtzeit dann verwerten.
Und ein anderer Bereich, der möglich wird, der bisher komplett vernachlässigt wird, ist, was mache ich denn mit dem, was vom Kunden zurückkommt? Ja, also bisher kümmere ich mich ja eigentlich fast überhaupt nicht. Dialog ist ja was, was in zwei Richtungen läuft. Wenn der Kunde was zurückkommt, dann sehe ich das ja immer eher als Kostenproblem und versuche es gar nicht erst zu haben. Deswegen kommt ja der Newsletter von noreply@tollemarke.de. weil ich gar nichts zurückhaben möchte.
Ich krieg die Krise, dass wir da, weißt du, also ich habe ja auch viele Seminare, Vorträge und so weiter. Der Wert von Customer Service als Produktion von Wissen ist nirgends erkannt. Ja, stattdessen werden die Menschen da irgendwie abgefertigt mit irgendwelchen, dass sie sich ja nicht, dass sie irgendwie so, aber da ist, steckt doch ein Potenzial drin, sind wir uns einig. Ja. Und da kann man so viel draus machen.
Aber das macht ja auch wahnsinnig viel Arbeit und da kann man dann eben Gen AI einsetzen, um alles, was man an chaotischen Daten und Feedback und alles Kommentaren zurückbekommt, damit plötzlich operationalisierbar was zu machen.
Ich will das mal nicht sagen, auf welcher Veranstaltung ich war, aber es war eine der führenden zum Thema Customer Experience und da hatte ich den Eindruck, die kommen alle noch aus dem Moostopf. Also die reden zwar über KI-Einsatz und so weiter, aber denen ist nicht klar, dass sie auf einer Goldgrube sitzen und denen ist nicht klar, dass sie mit dem, dass es nicht mehr darum geht, mit den bestehenden Callcentern irgendwie zu gucken, wie man die Agenten schult oder sowas, sondern dass es um ganz, ganz andere Dinge geht.
Das Spannende ist, nochmal nach China geschaut, dass so eine Firma wie Ctrip, also so ein Reiseportal, die machen wahnsinnig viel mit KI, aber haben gerade ein ganz neues, riesengroßes Callcenter aufgebaut, weil sie eben sagen, der Dialog mit den Menschen, dann sollen die Menschen untereinander führen, weil das auch für Beziehungsaufbau und sowas wichtig ist. Die machen ganz andere Sachen mit KI, als jetzt diesen Dialog zu versuchen, ein bisschen günstiger zu machen.
Interessant, interessant. Und die Agents werden aber enabled durch irgendwelche Vorschläge.
Davon gehe ich mal aus, dass da sowas. Ich habe auch in meinen Vorträgen zu KI auch Damag als Beispiel. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Ein großer Immobilienentwickler aus Dubai. Die haben im Customer Service, im Sales einen Ansatz, dass du First Level mit einer KI chattest, um Fragen für irgendeine Luxusimmobilie, die du vielleicht kaufen willst, zu beantworten, die so grundsätzlicher Art sind. Und dann kannst du auf den Knopf drücken und dann sprichst du mit einem Menschen. Ja, du weißt vorher, dass es eine KI ist und danach weißt du, dass es mit einem echten Menschen ist. Aber der Mensch hat, also der Callcenter-Agent hat parallel die KI auf. Also wenn jetzt der Kunde nach irgendwelchen Finanzierungsoptionen fragt, dann hat die KI schon die Antwort parat, sodass halt der Agent sich voll auf den Dialog konzentrieren kann und muss eben nicht irgendwie erstmal suchen und sowas.
Und er kann entscheiden, ob er das und wie er das sagt und so weiter und kann aus dem Bauch heraus, wie man so schön sagt, dann auch reagieren. Und damit habe ich natürlich das Gefühl, ich rede mit dem Menschen und nicht mit einer vermenschlichten.
Nicht nur das Gefühl, es ist auch so.
Ja, ja.
Und der Mensch hat wiederum nicht den Stress, dass er irgendwas raussuchen muss oder sowas, sondern da hilft ihm die KI.
Wie heißt die Firma?
Damag. Damag.
Okay.
D-A-M-A-C.
Okay.
Also
ja, im Immobilienbereich ist er da sehr, sehr aktiv.
Was auch ein ganz spannender Ansatz zum Beispiel ist, ist, dass in China gibt es ein Social Network, das heißt Xiaohongshu.
Hm.
Die nutzen KI zum Beispiel in der Suche, indem ich halt, nehmen sie die ganzen Diskussionen von Usern zu bestimmten Marken oder auch zu bestimmten Fragen oder Services, die aufbereiten und dir dann zeigen, was haben deine ganzen Freunde und Bekannte, aber auch andere auf der User auf der Plattform zu dem Thema geschrieben. Ja, nicht Volltextsuche mit irgendwelchen Feldern, sondern eine richtig gute Auswertung, mit der man dann irgendwie auch was machen kann, wo man die Leute finden kann, die vielleicht, wenn es um eine Reise geht, an denselben Ort gefahren sind und all solche Geschichten. Auch eine Sache, die wir erstaunlicherweise nicht machen. Und bei Xiaohongshu gibt es auch das schöne Beispiel, dass das ist eine Plattform, so ein bisschen, wir sagen mal, es ist Instagram von China, aber es ist eher eine Mischung aus Instagram, Pinterest und Reddit zusammen mit einer E-Commerce-Funktion auf einer Plattform. Und wenn und das ist alles Dialoge, Diskussionen und sowas rund um Produkte und Services.
Mhm.
Und wenn ich jetzt über eine Marke dort was schreibe, dann erkennt das System, dass das die Marke ist. Und wenn jetzt mein Leser oder der das sieht, irgendwie auf die Marke klickt, dann kommt er auf eine Seite, die alle anderen Dialoge, Diskussionen, Inhalte von der Plattform zusammenfasst, aufbereitet zu der Marke. Was auch ja eigentlich eine total spannende Geschichte ist. Und
natürlich, also Kontextinformationen, die wertvoll sein können.
Und das kann wiederum die Marke ja auch sehr schön nutzen. Ja, und das sind alles so KI-Anwendungen, die eigentlich, wenn man sie erzählt, sofort einleuchten, die wir aber nirgendwo hier haben. Ich habe, wie viel Geld gibt Mark Zuckerberg aktuell für KI aus? Aber wenn ich auf Instagram oder Facebook oder so nach einer Marke suche, dann bekomme ich da Fundstellen.
Das heißt, der müsste mal mit dir reden.
Oder
fehlt ihm die Anregung oder machen die Leute nicht mit? Weil er ist ja bekannt dafür, dass er im Moment alles aufsaugt, was in die Richtung
geht. Ich glaube, die sind gerade so beschäftigt mit der Jagd nach der Superintelligence, dass sie so profane Sachen, wo es ums wirkliche Geschäft geht, vielleicht nicht so im Blick haben.
Ja.
Das ist vielleicht das Problem.
Das ist ja faszinierend. Fallen ja noch weitere solche Beispiele ein? Also solche konkreten Beispiele? Also gerade Kontext finde ich eben wahnsinnig spannend. Oder Menschen da abzuholen, wo sie eben gerade sind und diesen Moment dann anzureichern mit irgendetwas, was entweder für den Agenten, den Callcenter-Agenten relevant ist, den Menschen am anderen Ende der Leitung oder wie du jetzt sagst, mit diesen Reisegeschichten.
Ja, das Problem ist halt, wir kommen auf solche Ideen nicht, weil wir diese Problemstellung gar nicht sehen. Ja, wenn ich in einem großen Konzern was mit Kundendialog zu tun habe, dann ist das immer ein Kostenproblem. Und mit Kosten macht man ja vor allem eins, man will sie senken. Das heißt, ich habe Average Handling Times müssen runter, ich muss irgendwie Call Deflection, ich muss zusehen, dass der gar nicht bis zum Kunden kommt und so weiter, also bis zum Agenten kommt, der Kunde. Ja, also das ist ja toll, was es ein Gespräch gibt, haben wir als Denkweise ja gar nicht drin. Was ich immer sage, ist, wenn ich einen Laden habe, ein Ladengeschäft, ein physisches, und der Kunde kommt rein, dann versuche ich ja auch nicht alles, damit der nicht mit dem Verkäufer spricht und möglichst schnell wieder rausgeht, sondern
Beispiel,
ja, einen halbwegs vernünftigen Laden habe, der halbwegs gut geführt ist, dann ist der Verkäufer ja motiviert, den Kunden anzusprechen und ihm was zu verkaufen. Mhm. Warum kriegen wir diese Denke nicht in die in so Callcenter rein? Mhm. Da, wo es Sinn macht, ne? Mhm. Überall macht es Sinn.
Ja,
aber ein anderes gutes Beispiel, nicht aus China, ist Miss Pompadour. Kennst du sicher auch,
genau.
Farben, Online-Farben verkaufen.
Ja, genau.
Ja, super toller Case. Und der war vor kurzem der Gründer bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast.
Da habe ich ihn, ja genau, da habe ich ihn gehört.
Genau. Und da gab es eine ganz schöne Szene, wo er erzählt hat, dass ein ganz großer Kostenblock ist, eben auch das Callcenter. Die Leute rufen an und sprechen dann irgendwie über Farbe und so Beratungsinstitut, dieses Thema auch. Und dann hat Philipp gesagt, ja, das kann man doch jetzt prima mit AI alles ersetzen. Ne? Also kann ich die Kosten, also das ist ein riesen Kostenblock, kann ich ja wegkriegen. Und da meint dann der Gründer, nee, weil die Leute streichen ja zum Beispiel, weil der Sohn ausgezogen ist oder die Frau ist gestorben oder das sind ja ganz viele.
Du brauchst Gespräche, du brauchst
die Leute Empathie. Erzählen wollen. Genau.
Und
die wollen ja nicht einfach ein Pott Farbe, sondern die wollen ja auch etwas drumherum irgendwie erleben und ein Gespräch haben eventuell Sorgen und so weiter. Und dieser Austausch, dafür ist das Callcenter da und nicht für den direkten Verkauf. So, der Laden ist deswegen so erfolgreich, weil die das verstehen, aber in großen Konzernen würde man sagen, nee. Das dauert viel zu viel Zeit. Wie viel Umsatz macht denn der Mitarbeiter in der Zeit? Der soll ein Formular ausfüllen, da kann er irgendwie reinschreiben.
Ja, genau.
Warum er die Farbe kauft. Aber da muss ich jetzt nicht einen Mitarbeiter für zahlen, dass er das anhört.
Genau.
Und das ist halt, glaube ich, der erste Schritt, zu verstehen, dass das Denken das Problem ist. Und wenn ich das ändere, dann kann ich mit KI die Themen, die sich daraus ergeben, anfangen zu lösen. Das machen wir nicht. Ja, wir wollen möglichst effizient, ne, und deswegen kommen wir gar nicht auf so viele Lösungen.
Ja. Letzte Frage. Das Thema AI Search ist für Brands ganz, ganz wichtig. Bisher gab es Suchmaschinenoptimierung nach dem Motto, wenn jemand nach dem Stichwort gesucht hat, dann habe ich hier einen Link und bin an erster oder zweiter oder dritter Stelle und plötzlich ist ein totaler Game Changer und plötzlich ist alles völlig anders. Wo siehst du da die Veränderungen und die Herausforderungen für Marken, die natürlich auf die Spiegelfrage, wer Spieglern an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land, wollen, dass der Spiegel sagt, du bist das.
Ja, und das hat bisher der Mann, der SEO macht, oder die Frau geklärt.
Genau.
Und man hat einen Haken dran gehabt und nicht drüber nachgedacht.
Genau, genau.
So, und jetzt geht das eben nicht mehr, weil eben ich ja nicht mehr so einfach immer dieselbe Antwort bekomme. Ne? Und Riesenproblem, klar. Ja, also jetzt die Details, wie bekomme ich da irgendwie meine Suchergebnisse nach oben, Sachen bei Reddit und Wikipedia zu haben und so weiter. Ne? Da gibt's ja genug Spezialisten. Aber das große Problem ist, glaube ich, da gibt's keine langfristigen Lösungen, weil sich das ständig verändert. Was ich glaube, was viel spannender ist, ist, wie bekomme ich das denn hin, dass die Leute bewusst nach mir suchen? Also da sind wir nämlich auch wieder bei dem Beziehungsaufbau.
Okay.
Ja, ein Riesenproblem ist ja, dass wir eigentlich immer dieselben Kontakte neu bezahlen.
Okay.
Ne? Ja. Und die Frage ist, wie schaffe ich das denn, dass der bewusst nach mir sucht?
Ja, okay.
Amazon hat ja allen Leuten beigebracht, dass sie nicht nach Marken suchen sollen, sondern nach Produkten. Ja, ich suche mal lieber nach Fissler, nach Pfanne statt nach Fissler, weil dann kann Fissler dafür zahlen, dass sie angezeigt werden.
Gut, also Revival.
Ich muss als Marke wieder schaffen, genau.
Ja.
Es hinzubekommen, dass die Leute bewusst nach mir als Marke suchen. Und dann kann ich mir eventuell da die ganzen Sorgen ein Stück weit sparen.
Ja, und das war ein wunderschönes Schlusswort. Branding gewinnt am Ende.
Sollte es, ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.